Ausführungen von unserem Gastredner Bruder Helmut Echtle nun freuen. Das Thema, das er hat, wie wir uns als Diener Gottes empfehlen. Und es ist eine Vers-für-Vers-Betrachtung aus 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Wir bitten ihn ums Wort.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, meine Frau und ich, wir haben uns gefreut, über die Zuteilung hierher nach Büchenbach zu kommen. Und meine erste schöne Aufgabe wäre natürlich, ganz liebe Grüße von der Bethel-Familie zu bringen. Wenn jemand von Bethel kommt, dann erwartet man meistens auch, dass er ein bisschen was von Bethel erzählt. Machen wir auch gern heute Morgen. Bethel-Familie ist eine sehr fleißige Familie. Jetzt im Moment sind wir etwa 1070 Mitarbeiter. Das mag in Zukunft ein bisschen geringer werden im Rahmen der Sparmaßnahmen. Aber die Arbeit geht weiter. Mitarbeiter werden weniger, die Maschinen laufen schneller. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Das Bethel wird sehr häufig besucht. Im vergangenen Dienstjahr waren über 28.000 Besucher in Selders. Das war ein richtiger Besucherrekord. In diesem Jahr wird es noch viel mehr werden, weil ja die internationalen Kongresse sind. Und da haben sich schon viele Tausende angemeldet, die mit Bussen anreisen, um das Bethel zu besuchen. Wenn jemand regulär durchs Bethel geht, dann erfahren wir manchmal so nette Sachen von ihnen. Wenn man in die Anmeldung reinkommt, oben ist ja das Empfangsgebäude und da liegt ein großes Gästebuch aus. Viele haben es noch gar nicht gesehen, aber einige merken das. Und einige Besucher, die schreiben dann da etwas rein. Meistens ein paar nette kleine Anekdoten. Ein Heimaufseher hat im August, September so etwas Nettes gefunden. Das hat er uns dann erzählt. Da war also ein junger Mann, der bei der Besuchergruppe dabei war und hat dann reingeschrieben, er überlegt schon seit längerer Zeit, ob er ein Zeuge Jehovas werden möchte, aber er konnte sich nicht entschließen. Aber nach dem Besuch in Bethel sagte, jetzt steht es fest, ich war im Haus Gottes, das ist die Wahrheit, ich werde ein Zeuge Jehovas. So, jetzt im September durften meine Frau und ich nach Meckenheim 2 Tage Sonderkongresse besuchen, in Russisch und in Italienisch. Und da habe ich halt bei der Begrüßung, so wie hier, das auch erzählt, um den Brüdern zu sagen, wie schön es ist, was man so im Bethel erleben kann. Mein Vortrag war zu Ende, ich ging dann an meinen Platz wieder und da kam der Hallenaufseher nach der Taufansprache und sagte, Bruder Echtle, komm mal, komm mal, komm mal. Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Hat er mich hinter die Bühne wieder geschleppt und dann in den Raum, wo die Täuflinge dann herauskamen, kam ein junger Mann auf mich zu. Bist du der Bruder von Bethel? Bin ich. Und ich bin der, der dein Buch geschrieben hat. Jetzt bin ich getauft, sagt er. Und dann hat er gestrahlt und hat sich gefreut. In der Mittagspause kommt eine nette Schwester auf mich zu. Bist du von Bethel? Ja, das war mein Sohn, sagt sie. Der hat sich heute auf. Hat sie sich nochmal gefreut und wir auch. Also schön, so etwas zu erleben. Es gibt viele nette Sachen. Unser Bethel ist ja nicht nur ein Druckzentrum, wir sind auch ein Bildungszentrum geworden, denn immer wieder finden Seminare statt. Jetzt hatten wir gerade 2 Kreisaufseherschulungen. Die 1. Klasse war vorbei, die 2., die 8. Klasse läuft jetzt im Moment noch. In 2 Wochen wird dann diese Klasse wieder entlassen. Und im April kommt schon wieder eine Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung mit 24 Schülern. Also die Betten werden nicht kalt. Es ist immer was los in Selders. Nicht nur Schulungen, wird natürlich auch viel gearbeitet. Unwahrscheinlich, was im letzten Jahr so geleistet wurde, allein Kongressveröffentlichungen. 4,9 Millionen Bücher wurden hergestellt. Wir hatten noch gedacht, wie wird es denn mit den Zeitschriften werden? Wird das jetzt zurückgehen, weil wir nur noch eine Ausgabe der Zeitschriften für die Öffentlichkeit haben? Stimmt nicht, das hat sich also sehr gut ausgewirkt. 138 Millionen Zeitschriften wurden gedruckt und allein der Wachturm für die Öffentlichkeit, da werden jetzt 600.000 mehr pro Ausgabe gedruckt wie früher. Also es hat sich auch zum Guten ausgewirkt. Die Erwachet-Sonderausgabe November 2007, kann man der Bibel vertrauen, über 7,9 Millionen Zeitschriften wurden gedruckt. Dann hatten wir Traktate, Gedächtnismaleinladungen, Kongresseinladungen oder hätten Sie gerne eine Antwort. In 94 Sprachen wurden die in Selders gedruckt. 80 Millionen Traktate. Also da ist was los am Steinfels. 9.400 Tonnen Papier wurde verdruckt. 36 Tonnen jeden Tag. 43 Papierrollen, muss man sich mal vorstellen, auf der großen Rotation, die bei uns läuft, die Rota 1 bis 3, pro Stunde, 132.000 Broschüren pro Stunde. Rota 5 pro Stunde, 80.000 Zeitschriften. Die flutschen so nur durch und hinten die große Rolle, vorne kommen die fertigen Zeitschriften, eingepackt dann in Päckchen schon zum Versand. Es ist ein modernes Wunder und da stehen die Brüder auch und gucken und gucken. Uns geht es genauso. Wenn man das früher in Wiesbaden jemand erzählt hätte, hätten sie gesagt, das gibt es nicht, aber das gibt's. Wir haben gelesen, dass eine Rolle Papier 19 Kilometer lang in 15 Minuten verbraucht. Da fällt mir gleich eine kleine Geschichte ein. Kleiner Junge ging mit seinem Papa in der Führung. Der Papa hat einen Kleinen auf den Schultern und marschiert so durch und vor der Rotter bleiben sie stehen. Der Kleine guckt, Papa, Papa, guck mal, haben die große Rollen Klopapier? Hat er halt nicht besser gewusst. Aber Papa hat ihn aufgeklärt und jetzt ist er wieder zufrieden. Ja. Von Selders aus werden über 12.000 Versammlungen mit Literatur versorgt. Etwa 900.000 Verkündiger versorgen wir mit Literatur. Und das ist sehr schön, dass wir das machen dürfen. Vielleicht noch eine kleine Erfahrung. Bei der letzten Kaiserseherschule, da war ein Bruder aus Mazedonien dabei, spricht aber gut Deutsch, ist ein deutscher Bruder. Und er hat uns eine kleine Geschichte erzählt aus Mazedonien. Das war also schon in den 80er Jahren. Der Bruder hat uns dann so auf seinem Laptop eine kleine mazedonische Versammlung gezeigt, als sie bei uns auf dem Zimmer zu Besuch waren. Und er sagte, guck, das ist der Bruder, von dem ich euch erzählt habe. Ein ganz netter Ältester jetzt. Also, Anfang der 80er Jahre lernte ein Mann die Wahrheit dadurch kennen, dass er bei einem Arztbesuch in der Stadt ein Paradiesbuch geschenkt bekam. Später las er das Paradiesbuch zu Hause durch und stellte für sich fest, dass es die Wahrheit ist. Es gab in seinem Dorf aber keinen Zeugen Jehovas. Doch er hatte deutlich verstanden, was am Ende des Buches steht, nämlich, dass man getauft sein muss, um Gott zu gefallen. Und das nahm er sehr ernst. Daher griff er sich seine Badehose und ging zum nächsten Fluss. Er zog die Badehose an, ging in die Mitte des Flusses und hat sich dann selber getauft. Jetzt kommt was Nettes. Aber als er aus dem Fluss herauskam, gab es ein Gewitter. Daher kam ihm der Gedanke, dass vielleicht etwas mit seiner Taufe nicht stimmt. Ja, aber er wurde später richtig getauft. Und jetzt ist er ein guter, treuer Zeuge Jehovas. Etwas Ähnliches im neuen Jahrbuch. Auf der Seite 12 und 13, auch ein junger Mann. Eine einzige Veröffentlichung in der Muttersprache kann Wunder wirken, wird da gesagt. In einem mittelasiatischen Land, wo unsere Tätigkeit eingeschränkt ist, besitzen viele die Broschüre »Was erwartet Gott von uns?« Ein junger Mann las sie durch und war davon so bewegt, dass er zum nächsten Fluss lief und sich selber taufte. Als man ihn darauf hinwies, dass er ein Bibelstudium braucht, sagte er sofort zu und wurde innerhalb kürzester Zeit richtig getauft. Er predigt jetzt fleißig die gute Botschaft. Also neues Jahrbuch, Seite 12 und 13. Neuzeitliche Wunder. Es ist also schön, dass man so etwas noch erleben kann. Und meine Frau und ich, wir hatten selbst auch sowas, wo wir viele Jahre darum gebetet haben. Selters ist auch kein einfaches Gebiet, könnt ihr euch vorstellen, wenn da 1000 Leute sind. Natürlich gehen nicht alle in Selters, es steht vor jedem Haus, stehen da 2 Zeugen, das geht ja nicht. Aber mit Bibelstudien ist es halt genauso schwer wie überall. Aber im November, da kam ein Anruf, ein Bruder von der Anmeldung rief mich an, sagte, Bruder Echtle, das ist ein Anruf. Ich melde mich dann und sage, guten Tag, Jehovas Zeugen in Selters, gegen die Frauenstimme, sind Sie für Dauborn zuständig? Das sind 2 Ortschaften von Selters weg. Nein, leider nein. Oh, das ist aber schade. Ja, wie? Warum? Kann ich Ihnen helfen? Was können wir denn für Sie tun? Ich möchte gerne ein Bibelstudium. Ich, ganz treu, gibt's doch nicht. Ich war so überrascht. Da sagt sie, doch, ja, doch, ich möchte. Sagt, sie hat früher schon mal studiert und dann kamen Probleme, aufgehört. Und jetzt wollte sie wieder ein Bibelstudium. Ja, wann denn? Es war am Freitag. Ja, Sie können gleich morgen kommen. Ja, ich habe es nicht fassen können. Ja. Naja, ich konnte an dem Samstag nicht, weil wir eine Dienstreise hatten, aber ich habe einen anderen Bruder aus der Versammlung gebeten, der ging hin, hat tatsächlich das Studium begonnen. Der Bruder konnte es dann nicht weitermachen, aus Gesundheitsgründen. Aber meine Frau und ich, seit Dezember regelmäßig wird das Studium gemacht. Und jetzt hat der Mann dazu, der durfte früher auch nicht dabei sein, eigene Bibel, das ist sowas Schönes. Wir haben gesagt, dass wir das auf unsere alten Tage noch erleben dürfen. Also es gibt wirklich noch solche Fälle. Nicht nur im Ausland, auch in Selters und auch in euren Gebieten. Darum nicht aufhören, wie wir jetzt bei den Besprechungen gehört haben und bei den Demonstrationen nicht zu lange warten, einfach rangehen. Wir können sie nicht wachsen lassen. Wir können ausstreuen, begießen, aber wachsen lassen tut Jehova. Und darum nicht aufgeben. Und jetzt zu dem Thema, wie wir uns als Diener Gottes empfehlen. Das ist doch sicher ein schönes Thema, über das wir jetzt etwas nachdenken wollen. Es wurde schon angekündigt, eine Vers-für-Vers-Besprechung, 2. Korinther Kapitel 6, wenn ihr das bitte aufschlagen möchtet. Da lesen wir dann die ersten 10 Verse. 2. Korinther 6, 1 bis 10. Ich lese jetzt die ersten 2 Verse. Mit ihm, also mit Jehova, zusammenarbeitend, bitten wir euch auch inständig, nicht die unverdiente Güte Gottes anzunehmen und ihren Zweck zu verfehlen. Denn er sagt, in einer annehmbaren Zeit habe ich dich erhört und an einem Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Seht, jetzt ist die besonders annehmbare Zeit. Seht, jetzt ist der Tag der Rettung. Paulus hat hier aus dem Propheten Jesaja zitiert, und zwar Jesaja 49, Vers 8. Dort heißt es, dies ist, was Jehova gesprochen hat. In einer Zeit des Wohlwollens habe ich dir geantwortet und an einem Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Diese Prophezeiung erfüllte sich das erste Mal, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Babylon befreit wurde und dann wieder in das verödete Heimatland zurückkehren durfte. In einer weiteren Erfüllung der Prophezeiung Jesajas sehen wir dann den Knecht Jesus auf der Bildfläche. Er kam als Licht für die Nationen, damit Gottes Rettung bis zum äußersten Ende der Erde gelange, wie der Prophet sagte. Die Zeit des Wohlwollens oder die annehmbare Zeit betraf also offensichtlich die Zeit, wo der Herr Jesus hier auf der Erde war. Er betete und Gott antwortete ihm. Jehova hörte auf ihn. Für Jesus erwies es sich als ein Tag der Rettung, weil er seine Lauterkeit vollkommen bewahrte. Er wurde deshalb für die ewige Rettung all derer verantwortlich, die ihm gehorchen, nach Hebräer 5, 7 und 9. Aber dieser Text hat noch mehr zu bedeuten. 2. Korinther 6, Vers 2 hatten wir gelesen, jetzt ist der Tag der Rettung. Seit Pfingsten 33, unserer Zeitrechnung, bemühen sich die geistigen Israeliten, sich der unverdienten Güte Gottes als würdig zu erweisen, damit dieser annehmbare Tag auch für sie ein Tag der Rettung ist. Aber jetzt zu uns, die wir heute hier sind. Was für ein Vorrecht haben wir, liebe Brüder und Schwestern. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten. Das ist ganz bestimmt unverdiente Güte. Und wir erkennen auch, dass unser Dienst dringend ist. Jetzt ist der Tag der Rettung, sagte der Apostel. Da Zeit und Tag Begriffe sind, die eine zeitweilige Dauer anzeigen, deuten sie natürlich auf die Dringlichkeit hin und die Notwendigkeit, weisen Gebrauch von unserer Zeit zu machen. Noch sind wir am Tag des Wohlwollens Jehovas, aber diese Zeit geht auch einmal zu Ende. Obwohl wir Tag und Stunde nicht wissen, aber er geht zu Ende. Und dann nimmt Gott sein Angebot der Rettung zurück. Wie die ersten Christen müssen wir uns der unverdienten Güte Gottes als würdig erweisen und dürfen nicht ihren Zweck verfehlen, damit dieser annehmbare Tag der Rettung sich auch für uns persönlich als Tag der Rettung erweisen kann. Jetzt gibt Paulus weitere Ermahnungen im Vers 3 und im Vers 4. In keiner Weise geben wir irgendeine Ursache zum Straucheln, damit unser Dienst nicht bemängelt werde, sondern in jeder Weise empfehlen wir uns als Diener Gottes durch das Ausharren in vielen, in Drangsalen, in Notlagen, in Schwierigkeiten. Das ist ein bedeutsamer Ausspruch. In keiner Weise geben wir irgendeine Ursache zum Straucheln. Könnte jemand von uns, wie die ersten Christen, Gefahr laufen, den Zweck der unverdienten Güte Gottes zu verfehlen? Durchaus. Wie die ersten Christen haben viele von uns am Arbeitsplatz, in der Schule oder in der Nachbarschaft engen Kontakt mit Menschen, die unsittlich leben, stehlen, lügen, betrügen oder andere Dinge tun, die Gott absolut nicht mag. Ja, noch nach 1. Korinther 6, 9 und 10 sogar verabscheut. Paulus war dankbar für den wunderbaren Schatz des Dienstes. Er hat streng darauf geachtet, niemanden zum Straucheln zu bringen. Er hat auf jeden Bereich seines Lebens geachtet, einschließlich sein Verhalten. Einige Männer, die mit der Versammlung in Korinth verbunden waren, erwiesen sich der unverdienten Güte Gottes als unwürdig. Sie verleumdeten Paulus in dem Bemühen, seine Autorität als Apostel auszuhöhlen, obwohl er es immer vermied, irgendeine Ursache zum Straucheln zu geben. Paulus hat diese Leute, die ihn so in Misskredit brachten, als superfeine Apostel hingestellt. Da sieht man schon, wie er sie titulierte. Sie wollten superfein sein. Und in den Augen einiger Leute waren sie es wahrscheinlich auch, aber in den Augen Gottes haben diese Leute nicht gut abgeschnitten. Also Paulus hat sich wirklich als ein Diener Gottes erwiesen. Er achtete seinen Dienst hoch ein. Er achtete ihn wirklich und wir wollen das natürlich auch tun. Auch wir empfehlen uns durch Ausharren, wenn wir nicht aufhören, die Menschen im Predigtdienst aufzusuchen. Lassen wir uns also nicht abhalten durch Drangsalen, Schwierigkeiten, die garantiert da sind und noch weitere werden kommen. Denn es wird ja nicht einfacher für uns, es wird problematischer werden kurz vor dem Ende. Aber wir werden uns in unserem Dienst freuen, wir werden uns als Zeugen Jehovas bewähren wollen. Und dazu soll jetzt auch dieser Tagessonderkongress mit beitragen. Ein paar Fragen. Führen wir uns immer wieder vor Augen, was in unserem Leben Priorität hat? Empfehlen wir uns durch unsere Opferbereitschaft als Diener Gottes? Beweist unser Handeln, dass wir von der bevorstehenden Vernichtung des gegenwärtigen Systems überzeugt sind? Einige mögen der Meinung sein, dass sie den Ansprüchen des christlichen Dienstes gerecht werden, wenn sie die Zusammenkünfte im Königreichssaal besuchen, sich regelmäßig am Predigtdienst beteiligen und keinen unsittlichen Lebenswandel führen. Es gibt jedoch einen weiteren Faktor, der zu berücksichtigen ist. Wir denken an die Worte aus Matthäus 6, Vers 24. Da sagte der Herr Jesus: Niemand kann ein Sklave zweier Herren sein. Das ist uns ein wohlbekannter Ausspruch. Was meinte er damit? Nun, selbst dann, wenn wir ein bestimmtes Maß unserer Zeit zur Förderung der guten Botschaft einsetzen, könnte unser Hauptinteresse im Leben das Streben nach materiellen oder nach immer mehr materiellen Dingen sein. Uns mag zwar die Aussicht auf ein neues System der Dinge unter der Herrschaft Jesu wirklich ansprechen, aber gleichzeitig möchten wir, solange das gegenwärtige System besteht, auch noch das Christmögliche daraus mitnehmen, davon Nutzen ziehen. Und da müssen wir jetzt sehr aufpassen. Also die Frage wieder, was hat Priorität? Was steht bei uns an erster Stelle? Ein warnendes Beispiel, das heißt, es gibt viele davon, aber eines, dann möchte ich gerne noch zitieren, ich brauche das jetzt nicht mit aufschlagen, einer der kleinen Propheten, so suchen wir zu lange. Haggai Kapitel 1, aber wenn jemand trotzdem mitlesen möchte, die Seite 1197. Da waren also diese Leute schon einmal in dieser Gefahr. Haggai 1, Vers 4, der Prophet musste hier fragen: Ist es für euch selbst die Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus wüst liegt? Haben wir ja erst studiert im Bibelstudium, Versammlungsbibelstudium. So, und 9, es wurde nach vielen ausgeschaut, doch siehe, es gab nur wenig. Und ihr habt es ins Haus gebracht und ich blies darauf. Weswegen ist der Ausspruch Jehovas der Heerscharen: Wegen meines Hauses, das wüst liegt, während ihr rennt, ein jeder für sein eigenes Haus. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Darüber sollte man also nachdenken. Wir wollen nicht nur für unser Haus laufen. Man darf schon das, was man braucht zum Leben, dafür arbeiten wir natürlich. Aber das Wichtigste, das wir im Leben haben, wir sind Zeugen für den lebendigen Gott. Und wir wollen aus unserem Leben das Beste machen im Dienst für Jehova. Wir gehen dann zurück wieder zum Korintherbrief. Und noch einmal die Frage stellen: Was wird uns denn helfen, uns weiterhin als Diener Jehovas zu empfehlen? Nun, wenn wir zuerst das Königreich sehen, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und dann sagt er, die anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Hin und wieder haben wir ja sehr schöne Lebensberichte im Wachturm oder wir lesen jetzt im neuen Jahrbuch, Also meine Frau und ich, wir konnten gar nicht aufhören. Wir haben es gleich durchgelesen auf einen Schwupps. Das ist schön, wenn man das schaffen kann. Aber wenn man es nicht schafft, macht auch nichts. Dann liest man jeden Tag ein bisschen. Aber so schöne Berichte von Brüdern und Schwestern, was sie alles so mitgemacht haben im Dienst zu Jehova und wie Jehova ihnen geholfen hat. Und dann immer wieder die Gedanken, will, wenn Jehova diesen Brüdern geholfen hat, hilft er uns auch. Jehova ändert sich ja nicht. Also da war im Wachturm 15. April 2008 auf der Seite 23 die Erfahrung von zwei Brüdern, Lebensberichten, José und Miguel. José war ein erfolgreicher Künstler und er sagte zum Beispiel, hat man es geschafft, ein Bild aus dem Kopf auf die Leinwand zu übertragen, kommt man sich vor, als hätte man einen hohen Berg bezwungen. Und Miguel, ein Geschäftsmann, sagte, Arbeit verschafft Befriedigung, weil man dadurch für seine Familie sorgen kann und auch weil man etwas zustande bringt. Also zwei Kommentare, denen wir zustimmen können. Aber nicht selten steht jemand, der es mit viel Mühe zu etwas bringen wollte, am Ende enttäuscht und verbittert da, weil er feststellen muss, dass er für den Wind hart gearbeitet hat. Nach Prediger 5, Vers 16. Das sind die Dinge, über die wir alle keine Gewalt haben. Kleines Erdbeben. Jemand hat es geschafft und gerackert und dann kaputt. Oder viele haben ein bisschen was auf dem Konto gehabt. Kommt so ein Bankenzusammenbruch. Futsch, alles weg. Was bietet denn die Welt heute noch für eine Sicherheit? Man muss also wirklich ganz objektiv die Sache sehen. Aber in diesem Artikel war dann die Frage, gibt es denn etwas, was nie zur Enttäuschung führt? Ja, natürlich. José sagt, ein Gemälde kann im Lauf der Jahre abhanden kommen oder zerstört werden. Mit dem, was wir im Dienst für Jehova bewirken, kann das nicht passieren. Seinem Auftrag gemäß die gute Botschaft zu predigen, hat es mir ermöglicht, etwas Dauerhaftes mit aufzubauen. Ich konnte Menschen helfen, gottesfürchtige, liebenswerte Christen zu werden. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und Miguel bestätigt, dass das Verkündigen der guten Botschaft vom Königreich für ihn wesentlich befriedigender ist als seine Berufstätigkeit. Er erzählt, nichts ist mit der Freude zu vergleichen, die man empfindet, wenn man jemand die biblische Lehre vermittelt und merkt, dass sie ihm zu Herzen geht. Das sind Schätze, die wirklich wertvoll sind. Und ihr werdet ja diese Erwachet-Ausgabe ja auch schon gelesen haben, jetzt vom März. Etwas Besseres als Reichtum auf der Seite, ne? 6 und 7, auch von zwei Brüdern die Rede, die Karriere gemacht haben, ganz nach oben gekommen sind. Aber dann nur ein Satz, beide Männer sind davon überzeugt, dass es etwas Besseres gibt als Reichtum. Und dann kommt der schöne Kommentar dazu, aber das kann man dann selber lesen. Also März, Erwachet, Seite 6 und 7. Jetzt lesen wir hier die Verse 5 und 5 bis 8, 2. Korinther 6, 5 bis 8, was der Paulus jetzt alles noch mit anführt. Bei Schlägen, in Gefängnissen, bei Unruhen, bei mühevollen Arbeiten, in schlaflosen Nächten, bei Mangel an Nahrung, durch sittliche Reinheit, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch wahrhaftige Rede, durch Gottes Kraft, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Unehre, durch schlechten Bericht und guten Bericht, als Betrüger in den Augen der Außenstehenden und doch wahrhaftig. Das ist eine ganz interessante Aufzählung. Und wir müssen, das sehen wir jetzt auch wieder, wenn wir das neue Jahrbuch lesen, dem zustimmen, was der Paulus damals erlebte. Viele unserer Brüder empfehlen sich wirklich, als Gottes Diener durch Ausharren, trotz Schlägen, Freiheitsstrafen, wie zum Beispiel in Armenien, Eritrea, Korea. Da wurde von Eritrea zum Beispiel im Jahrbuch 08 berichtet, auf Seite 17 und 18, dass dort die Brüder rigoros verhaftet und geschlagen werden. 24 Zeugen sind immer noch unter Folter und Druck. Viele, 30, drei Brüder, über 60, schon Jahre im Gefängnis. Einige schon 14 Jahre im Gefängnis und werden nicht freigelassen. Oder Südkorea wird mit angeführt. Seit 50 Jahren gehen dort unsere jungen Brüder wegen Wehrdienstverweigerung ins Gefängnis. Jeden Monat 70 neue Brüder, die ins Gefängnis müssen wegen dieser Verweigerung. Aber sie alle sind treu. Sie werden nicht aufgeben. Unter Drangsal harren sie aus. Und das ist so schön, das zu wissen, dass der Bibelvers heute noch in Erfüllung geht. Andere Brüder opfern ihren Schlaf, weil sie sich um Angehörige kümmern, um Brüder in der Versammlung sorgen oder um die Menschen im Gebiet. Und da kann man ruhig auch mal ein Wort des Dankes an die Brüder aussprechen. Also wo ich immer ganz große Hochachtung habe, die Brüder, die in Krankenhausverbindungskomitees arbeiten, Tag und Nacht bereit für ihre Brüder da zu sein, ist so etwas Schönes. So etwas gibt es nur in Jehovas Organisation, wirklich. Wir sind eine Bruderschaft, das ist so was schön. Dankeschön. Ja. Ja, dann empfehlen wir uns natürlich auch durch sittliche Reinheit, wenn wir uns so verhalten, wie die Bibel das gebietet. Wir empfehlen uns durch Langmut, wie wir gelesen haben, indem wir Provokation oder Unrecht ertragen. Wir empfehlen uns durch Güte, wenn wir anderen Hilfe leisten. Wir zeigen ungeheuchelte Liebe, wenn wir über die Wahrheit sprechen und uns im Dienst auf Jehova verlassen. Ob geschätzt oder verachtet, wir verhalten uns stets als Christen. Weder reduzieren wir unseren Predigteinsatz aufgrund negativer Berichte, noch machen uns positive Berichte übertrieben selbstsicher. Gegner machen oft durch die Medien ihren Einfluss geltend. Wie sollten wir zum Beispiel reagieren, wenn in Presse, Rundfunk oder Fernsehberichten Jehovas Zeugen falsch dargestellt werden? Na, manchmal, da geht schon so eine kleine Faust in der Tasche auf. Man möchte gern, kann man da nichts unternehmen, da muss man da, da geht's los. Vor Jahren war in der Schweiz mal so eine ganz böse Hetzkampagne im Fernsehen gegen unsere Brüder. Und ein alter Bruder aus dem Bethel in der Schweiz, der hat Folgendes gesagt. Lass sie, hat er gesagt. Die Hyänen schreien. Die Karawane zieht weiter. Ja. Lass sie doch schreien, die Karawane geht weiter. Können die machen, was sie wollen. Wir gehen unserem Ziel entgegen. Also wir sind nicht enttäuscht und auch nicht entmutigt. Wir erwarten das ganz einfach. Psalm 94 könnte man sich da merken. Also nicht Selbstjustiz, nicht selbst da was unternehmen wollen. Psalm 94. Wie gesagt, man kann sich schon mal aufregen über so etwas, wenn solche Berichte kommen. Aber da steht im Vers 19 von Psalm 94, als meiner beunruhigenden Gedanken in meinem Innern viele wurden, begannen deine eigenen Tröstungen meine Seele zu liebkosen. Also wenn wir uns mal so richtig aufregen und vielleicht beunruhigt sind, dass sowas passiert, dann tröstet uns Jehova. Aber da geschieht kein Wunder, da muss man halt jetzt die Bibel wieder nehmen oder Publikationen nachlesen und da werden wir ruhiger. Also Jehova tröstet uns. Im Vers 21 steht, sie machen scharfe Angriffe auf die Seele des Gerechten und sprechen selbst das Blut des Unschuldigen schuldig. Aber Jehova wird mir eine sichere Höhe werden und mein Gott der Fels meine Zuflucht. Und er wird auf sie zurückkehren lassen, ihr Schaden stiften, und wird sie durch ihr Unglück zum Schweigen bringen. Jehova, unser Gott, wird sie zum Schweigen bringen. Also das brauchen wir nicht tun, liebe Brüder. Macht Jehova schon selber. Er wird vergelten, nicht wir. Und darum nicht aufregen, solche Hetzkampagnen kommen weiter, werden wahrscheinlich noch zunehmen. Wenn wir beunruhigt sind, dann wenden wir uns an Jehova, dann gibt er uns wieder neue Kraft und dann denken wir daran, Jehova wird die Sache zum Abschluss bringen. Auch wenn also Gegner negativ über uns reden, das ändert uns nicht an unserem Entschluss, Jehova zu dienen. Jetzt lesen wir noch die Verse 9 und 10. Paulus sagt, als Unbekannte und doch Anerkannte, als Sterbende und doch siehe, wir leben, als Gezüchtigt und doch nicht dem Tod überliefert, als Betrübte, doch stets sich Freuende, als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Was für eine schöne Belohnung von Jehova. Jehova ist also auf unserer Seite, wenn wir ihn nicht verlassen. Und wenn es noch so eine traurige Situation gibt, wir wissen nicht, was heute passiert, wir wissen nicht, was morgen passiert, aber was auch immer passiert, wenn wir unter der Hand Jehovas sind, sind wir in Sicherheit. Jehovas Liebe und Fürsorge ist für sein Volk da. Lässt Jehova etwas zu, was uns Kummer bereitet, kann auch passieren, dann betrachten wir das als eine Gelegenheit, uns zu bewähren. Und, liebe Brüder und Schwestern, wir bewahren unsere Freude. Jakobus sagt in Kapitel 1, erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, weil die geprüfte Echtheit eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und das möchten wir doch. Ausharren bis zum Ziel. Auch wenn wir materiell wenig besitzen, wir sind geistig reich. Paulus sagt, wir besitzen alles. Darüber können wir uns freuen. Wenn wir uns also jetzt bemühen, nach unseren Möglichkeiten in allen Zweigen des Dienstes, besonders im Haus-zu-Haus-Dienst, da wird bei diesem Kongress immer wieder darauf hingewiesen, tätig zu sein, dann machen wir nicht nur uns glücklich, sondern wir machen viele, viele andere glücklich. Wir können sie reich machen und das schenkt uns Zufriedenheit. Beteiligen wir uns also auch in Zukunft ununterbrochen am Dienst der Versöhnung. Noch ist der Tag der Rettung. Durch all das empfehlen wir uns als Diener Gottes.